stundenlang in diesen Autos, ja, am Strand langfahren und 80er Radio zu hören.
Also ich versuche ja immer noch, Alex, in so ein weißes Sakko zu kriegen.
Ich bin Kind der 80er.
Die 80er sind genauso weit weg gerade wie 2064.
Das Internet hat immer recht.
So eine gewisse Welle, auf der jetzt einige mitreiten.
Wo finde ich dieses MySpace eigentlich? Boys of Summer, der 80er Podcast, ist zurück mit Folge Nummer 31. Und heute sind wir vollzählig wieder. Das heißt, mein lieber Kollege Alex Klug ist mit dabei.
Aber hallo.
Mein Name ist Eckhard Maronde und wir haben noch einen weiteren Gast heute.
Hallo.
Wer bist du? Unbekannter Gast.
Ich bin Sven Lattemann und ich darf heute in eurem tollen Podcast zu Gast sein. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, hör mal, sehr gerne.
Schön, dass du da bist.
Sven, du hast in den 80ern viel mit Modern Talking gemacht, unter anderem. Du warst Roadie und Kita-Träger von Dieter Bohlen unter anderem und hast uns einige ganz heiße Stories von damals mitgebracht. Vielen Dank dafür. Nein, Eckhard, ich glaube, wir sollten erstmal aufdröseln, wie der Sven eigentlich zu uns kommt, woher wir den Sven kennen. Magst du das übernehmen?
Wir Svennen den Ken, wollte ich gerade eben schon sagen. Wir kennen den
Sven. Barbie und Ken, ja, genau.
Sven, wir kennen dich von dem Synthpop-Magazin Metal.de. Also, das heißt, du bist Redakteur und ja, Special Agent, kann man schon sagen, bei Metal.de, bei der Metal-Postille, der Online-Metal-Postille Metal.de. Und weswegen du heute bei uns bist, das hat eigentlich, naja, gar nichts mit Metal zu tun, sondern, Sven, vielleicht magst du das gerade eben mal sagen und vielleicht magst du auch sagen, was du bei Metal.de so speziell noch machst.
Ja, sehr gerne. Also Metal.de, das größte Metal-Online-Magazin in deutscher Sprache, ja, befasst sich natürlich mit allen Spielarten des Metal, Heavy Metal, Black Metal, Death Metal, aber ich habe dort oder betreibe dort eine kleine Unterrubrik, die sich Synth or Die nennt und sich regelmäßig mit Synthwave-Veröffentlichungen befasst.
Moment, habe ich das richtig gehört? Du hast da irgendwie sowas mit Synthesizer, ja, also Keyboards. Aber ja.
Synthesizer oder Sterben, habe ich sogar richtig verstanden, glaube ich.
Wirklich, wahr?
Ja, so ist das. Und das ist eine ja, Unterrubrik, weil dieser Synthwave, der sich tatsächlich mit Synthesizern ganz viel befasst, für viele Metaller und für viele, die eigentlich harte Gitarrenmusik hören, doch ein sehr interessantes Genre ist.
Oder natürlich ein absolutes No-Go, das kann man natürlich auch sagen.
Oder das, auch in einigen Fällen, das ist richtig, aber was halt so weit führt, dass viele Synthwave-Künstler auch auf großen Rock- und Metal-Konzerten auftreten. Also da gibt es schon eine Verbindung.
Da haben wir auch, glaube ich, alle ein paar Erinnerungen dran, wenn, wie du schon sagst, wirklich auf den größeren deutschen Festivals plötzlich um 2 Uhr nachts die härtesten Kerle und Mädels irgendwie plötzlich zu Synthesizer-Klängen am Tanzen sind. Also, wie du schon sagst, irgendwie Synthwave ist so eine gewisse Faszination und ich könnte mir irgendwie auch vorstellen, dass viele Hörerinnen und Hörer vom Boys of Summer Podcast jetzt sagen, was ist denn da jetzt der Unterschied irgendwie zum Synthie-Pop oder so? Denn ich weiß, für unsere Synthie-Pop-Schwäche wurden Eckart und ich auch redaktionsintern hier und da mal belächelt, aber bei Synthwave ist das plötzlich ganz anders. Gibt's irgendwas, was die Leute an Synthwave heutzutage vielleicht nochmal ganz anders anspricht? Oder woher ziehst irgendwie auch du jetzt deine persönliche Faszination bei dieser Welle?
Naja, Synthwave ist mehr als eine Fortführung des Synthpop oder der Synthie-Musik der 80er Jahre. Synthwave ist ein Genre, das so Ende der 2000, also den 2000er Jahre so ein bisschen auf der Bildfläche auftauchte und es eigentlich eine Verdichtung der 80er Popkultur darstellt. Das heißt, es werden einzelne Elemente der 80er Popkultur herausgegriffen und stilisiert, weiterverarbeitet auf Basis von elektronischer Musik.
Ein ganz schöner Brocken auf jeden Fall. Also ich muss sagen, mir ist dieses ganze Ding mit dem Wave jetzt erst klar geworden. Das hat ja, es hat ja wirklich dann doch eine Doppelbedeutung. Denn ich glaube, wenn wir nachher so ein bisschen nochmal in die Ursprünge gehen, kommen wir natürlich auch nochmal beim New Wave an. Andererseits ist es natürlich irgendwie auch so eine gewisse Welle, auf der jetzt einige mitreiten. Ich sag mal so, ich habe so das Gefühl, das Thema Synthwave teilt sich vor allem so in zwei Sachen. Nämlich einmal in die Musik selbst und zweitens, du hast es schon gesagt, in die ganze Ästhetik dahinter. Und das ist, glaube ich, auch was wirklich jetzt nochmal viele junge Leute, um jetzt irgendwie als jemand zu sprechen, der in den 80ern noch nicht geboren war, nochmal ganz besonders anspricht.
Also dieses Genre, die Künstler, die sich und Künstlerinnen, die sich im Genre bewegen, sind halt in den überwiegendsten Fällen keine Menschen, die in den 80ern schon ganz große musikalische Erfahrungen gesammelt haben, sondern das sind sehr oft jüngere Menschen, die aber von der Ästhetik und dem Stil einzelner Elemente der 80er Jahre sehr stark angesprochen sind. Da auch gegebenenfalls in den 80ern selber Kinder oder Heranwachsende waren und deshalb auch ein sehr starkes Nostalgiegefühl mit diesen Elementen verbinden.
So, jetzt sind wir aber bei dir natürlich. Wie ist es denn bei dir? Bist du Kind der 80er?
Ich bin Kind der 80er, 1980 geboren. Und deshalb sind die 80er musikalisch auch gar nicht so mein ganz großes Steckenpferd.
Sondern also, du willst jetzt sind eigentlich auf schlimme Dinge hinaus wahrscheinlich.
Die Episode an dieser Stelle beenden müssen auf einmal, Leute.
Ja. Also es sind eher die frühen 90er und der damals grassierende Eurodance und was sich um Mr. Vain und Two Unlimited und so rankt.
Jetzt fühle ich mich zu Hause, ja.
Ja. Sven, jetzt aber wieder zurück zum Thema, ja.
Sehr gerne. Aber ästhetisch und alles, was die 80er ausgemacht hat, die Zeichentrickserien, die damals liefen von
Mask. Die Schlümpfe.
Die Schlümpfe.
Achso, Captain Future, ne? Was? Bitte jetzt, Sven, Entschuldigung.
Mr. T, ne? auch was das A-Team zum Beispiel oder Miami Vice, ne? Ganz große stilistische Einflussfaktoren, die halt auch einfach einen sehr starken den Blick auf die 80er prägen in einzelnen Teilen. Ne?
Also ich versuche ja immer noch, Alex in so ein weißes Sakko zu kriegen, aber das ist gar nicht so einfach. Ne?
So ein weißes Sakko, ja, genau. Also nein, also es geht, ich merke schon, es ist ja die ganze Zeit wirklich dieses Crossmediale irgendwie zwischen Musik, aber diese Ästhetik saugt eben dann auch, saugt Filme auf, saugt Serien auf, saugt Gaming, Spiele auch sehr viel auf, da kommen wir später wahrscheinlich halt drauf. Und wir hatten natürlich diese Connection schon mal, Eckhard, in unserer Folge, wo es um, hilf mir, Miami Vice und?
Und Top Gun natürlich ging.
Top Gun.
Jan Hammer und Harald Faltermeier.
Richtig. Und wir haben auch schon mal darüber gesprochen in unserer Patch-Up Boys-Folge, Eckhard, über den großen Einfluss des Computerspiels Grand Theft Auto GTA, das dazu beigetragen hat, gewisse 80er-Nummer nochmal zusätzlich zu popularisieren. Und tatsächlich wird da wohl auch dem Synthwave, beim Thema Synthwave, dem Spiel GTA Vice City, was in Vice City spielt, also im Endeffekt einfach in Miami vermutlich, relativ viel Einfluss zugesprochen. Wir hatten da das Thema Radiosender schon mal, aber ich habe das Gefühl, ich rede viel zu viel, denn das Sven nickt die ganze Zeit und bitte.
Ich habe Grand Theft Auto Vice City. Ich bin kein großer Fan von Grand Theft Auto, von dem Spiel an sich, aber stundenlang in diesen Autos, ja, am Strand langfahren und 80er Radio zu hören, das war wirklich ein ganz großer Spaß und ästhetisch auch, also ich glaube auch um 2000 rum muss das Spiel gewesen sein.
Genau.
Ein ganz großer, also ganz, 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 ganz toll. Und das haben ja auch andere ja, es gibt ja auch immer wieder andere Rückgriffe, sage ich mal, jetzt popkulturell auf die 80er, sei es irgendwie Stranger Things als Serie oder auch immer wieder gerne aufgegriffen American Psycho, ne, das ja auch quasi einen Rückblick auf die 80er. Das
Lebensgefühl der 80er spiegelt. Ja. Ja,
so. Total. So.
Tolle Zeiten hätte ich gern gelebt. Ja, ja. Ne? So.
Aber das Bild ist halt schon auch im Synthwave ein Stück weit ein verklärtes. Also es werden schon bestimmte nostalgische Elemente herausgegriffen, die man als 80er typisch und irgendwie wohlfühlend empfindet. Und ja. Dabei wird natürlich auch ganz viel.
Alles war Neon, alles war Musik, war alles geil, alles aus Synthesizern. Wir hatten immer alle Sonnenbrillen auf und
ja. Aerobic ganz groß. Ja. Ja.
Also da muss ich gerade eben nochmal nachfragen. Also Synthwave ist einmal Musik dann natürlich, dann die Ästhetik dazu, also Plattencover oder was auch immer. Mhm. Oder wie man sich im Internet dann halt drumrum gibt. Und dann treten aber die Bands auch teilweise auf oder die Künstler.
Das ist eigentlich eher durchaus ein etwas neueres Phänomen. Also Synthwave ist eigentlich etwas, was komplett internetlastig, sag ich mal, entstanden ist und auch dadurch einen gewissen Nerd-Faktor hatte, um es mal so zu sagen. Also es ist Synthwave als Entstehung ist ein komplett globales Phänomen. Also sehr oft haben ja bestimmte Genres so einen lokalen Gründungspunkt, ne, wenn man von einer Musikszene irgendwie spricht, die aus London kommt oder die aus Florida kommt oder und Synthwave ist halt ein komplett globales Phänomen.
Das kommt nicht aus Florida.
Gründungspunkt Internet im Grunde, ja.
Gründungsort Internet und Gründungsort MySpace vor allem. Also die Älteren unter uns erinnern sich.
Sogar die Jüngeren, hör mal.
Ja, das halt sehr und da bot MySpace als Plattform halt einfach die Möglichkeit, dass sich Künstlerinnen und Künstler aus verschiedenen musikalischen Genres, sei es aus der Rockmusik, aus der elektronischen Musik, zusammenfinden, diese Nostalgie, diese 80er-Nostalgie zelebrieren. Da kamen dann noch eine Menge, ich sag's mal, autodidaktischer Musikerinnen und Musiker dazu, die sich irgendwie an den Rechnern denn selbst das Komponieren von Synthi-Songs beigebracht haben und im Wesentlichen dieses vermeintliche Lebensgefühl der 80er nachempfinden wollten. Über diesen
Musikalischen. Das hört sich total super an. Wo finde ich dieses MySpace eigentlich?
Direkt neben StudiVZ.
Ja.
Du sprichst jetzt über diese Verliebtheit oder diese Glorifizierung die ganze Zeit eigentlich so wunderbar objektiv und so, wo sind die Ursprünge und sonst irgendwie, das denke ich, aber du hast dich entschieden, diese Reihe Synth or Die auf metal.de zu machen. Ich glaube, da haben jetzt ein, zwei Mal ein paar andere Leute auch mitgearbeitet, aber es ist ja schon wirklich zu sehr, sehr großem Teil dein Baby. Du machst eine Review, besprichst eine Synthwave-Platte im Monat. Jetzt aber doch nochmal deine ganz persönliche Motivation. Was kickt dich an Synthwave so sehr, dass du sagst, ich habe Bock, mindestens einmal im Monat mich intensiv mit einer neuen Platte zu beschäftigen? Oder von mir aus auch ausgehend von diesem Punkt, dass du 2002 irgendwie Grand Theft Auto gespielt hast, wo war die Conversion irgendwie?
Also zum einen spricht mich halt genau dieser nostalgische Faktor zu sagen, ich bin in den 80ern groß geworden. Ich wahrscheinlich ganz unbewusst erkenne ich viele Elemente in dieser Musik wieder, seien's wenn das Küchenradio lief, ne, als kleiner Steppke, wo du die Songtitel nicht mal kennst, aber irgendwie findest du diese Elemente jetzt heutzutage wieder in dieser Musik. Das ist natürlich modern aufbereitet und alles, was die darum sich rankende Ästhetik angeht, ne, das hat die alten, das atmet so diese alten, die alten Videospiele, die es damals auf dem Master System gab, das atmet ganz doll die Samstagvormittag Zeichentrick-Kinderserien, die man damals geguckt hat. Und es ist so ein Stück weit einfach Wohlfühl-Atmosphäre, sag ich mal so. Das ist das eine Element, das ganz attraktiv für mich macht. Und das andere Element ist so ein bisschen, dass es da auch eine sehr, sehr düstere, dem Metal naheliegendere Genre-Ausprägung gibt, die sich Dark sind, also mit düsteren Komponenten beschäftigt und sehr stark Cyberpunk beeinflusst ist. Und das ist auch etwas, was mich ästhetisch sehr anspricht.
Kurzerklärung: Cyberpunk für alle, die es nicht kennen.
Cyberpunk ist eine dystopische Zukunftsversion, in der die Welt mehr oder weniger aufgeteilt ist in verschiedene große, global agierende Konzerne und in der Menschen entweder ganz besonders reich und konzernangehörig sind oder ganz besonders arm und sich mit verschiedenen Gelegenheitsjobs über Wasser halten müssen und dieses Cyberpunk halt daher kommt, dass Menschen in der Lage sind, sich Körperteile maschinell verbessern zu lassen. Also
bis zuletzt wollte ich nur sagen, das klingt ja ziemlich nach heute, aber wahrscheinlich nähern wir uns an. Aber es klingt ja, also ich würde sagen, man hört durch und durch Blade Runner irgendwie raus, den Film.
Mit Blade Runner, rauf und runter. Das ist so auch das, was Blade Runner in seiner Ästhetik, in seinem Stil einfach ausgemacht hat. Der Soundtrack, der Vangelis-Soundtrack, der zu diesem Film gemacht wurde, ist auch ein ganz, ganz großer Einfluss auf dieses Genre oder auf diese etwas düsteren Spielarten in diesem Genre, sag ich mal.
Wollen wir das nicht zum Anlass nehmen, in genau diesen Soundtrack einmal kurz reinzuhören? Wir packen euch wie immer den Song in die Spotify-Playlist und hören jetzt selber einmal rein. Vangelis mit, hat der Track einen Namen? Hilf mir.
Wir können die Endtitles nehmen aus dem Vangelis-Soundtrack von Blade Runner.
Sehr schön, das machen wir. Dann hören wir uns gleich.
Das war der klassische Soundtrack, Track and Title von Vangelis. Und wir hatten gerade eben schon festgestellt, das Internet hat immer recht. Denn Alex, du hast einen Kommentar erspäht unter diesem YouTube-Video, der alles genau zusammenfasst. Bitte, Alex, was stand da?
Das ist sie, das ist die Geburtsstunde des Synthwave.
Sven.
Ja, es ist von der Referenz her sicherlich einer der ganz kolossalen Einflüsse auf dieses Genre. Also alles, was sich im etwas düstereren Umfeld in diesem Bereich bewegt, greift eigentlich immer irgendwie auf Blade Runner oder Akira von 1988 zurück und nimmt diese düstere, dystopische Science-Fiction Atmosphäre auf und baut die in die Songs ein.
Ja, und in diesem Beispiel hören wir auch sehr schön, wie so Synthwave eigentlich gestrickt ist, nicht? Also wir haben einfach auf Synthesizern komponierte Musik mit sehr fetten, pulsierenden, so Basic-Synthesizern, die halt irgendwie alles zusammenhalten. Elektronisches Schlagzeug war da jetzt, glaube ich, weniger drin. Dann metallische Klänge auch, die wahrscheinlich auch dieses etwas düstere ausmachen und
Ich wollte genau zu diesem düsteren Element, ich wollte eigentlich eben die etwas provokative Frage in den Raum werfen, Sven, warum sollte ich denn mir heute Musik anhören, die das von damals imitiert? Warum sind wir nicht so wie Eckhardt und ich, dass wir uns die Originale anhören? Dann kamst du aber sehr mit diesem düsteren Element und ich finde, dass, Eckhardt, du hast das Rezept ja gerade relativ gut aufgedröselt. Würdest du dir denn jetzt als Synthwave-Experte, das können wir, glaube ich, wirklich sagen, zutrauen, wenn du jetzt irgendeinen anderen Song von dem Soundtrack hörst, den du nicht kennst, also irgendeinen alten Vangelis-Track, würdest du den Unterschied hören zu einem Song aus den 80ern, zu einem Synthwave-Song von heute? Mhm. Ja, ist das schon, hat das schon noch irgendwas mehr für dich,
oder? Das hat einen Unterschied. Also Synthwave versucht gar nicht, also die 80er 1:1 zu kopieren. Also das ist schon, dass sehr viel moderne Elemente aufgenommen werden, Stimmveränderungselemente und ähnliche Dinge, die keine wirkliche Beziehung zu den 80ern herstellen, sondern schon moderne Aufnahmetechniken sind, die auch moderne Software hergeben. Das ist nicht, sag ich mal, unbedingt vergleichbar mit den Möglichkeiten der 80er.
Also das heißt, du sprichst jetzt nicht von irgendwelchen Vocodern, was Alex zum Beispiel benutzt, auch für die Titelmelodie, sondern stimmenverändernde Sachen sind dann wahrscheinlich irgendwie Autotune, weil
Nicht mal, wir haben ja beispielsweise bei Kraftwerk, die sind ja auch irgendwann, also auf unserem geliebten Tour de France Album, Eckhardt, sind die auch tatsächlich umgestiegen vom klassischen Vocoder auf halt so ein Sprachsyntheseprogramm im Grunde. Ne? Also da sind auch wirklich, das hört man, finde ich, auch live sehr teilweise Stellen bei, da hörst du, das ist schon so spacig, das ist nicht mehr ein Vocoder irgendwie. Ja. Also wahrscheinlich geht es dann darum, aber das ist ja die Sache. Es wirkt sich natürlich schon extrem auf die Sounds von den Synthesizern, die wir hier auch das eine oder andere Mal angesprochen haben, bezogen. Also, aber das, die Sache ist, heute kannst du dir natürlich so ein Yamaha DX7 oder Roland Juno 60 oder so, den kannst du dir natürlich einfach mal eben runterladen. So, ne? Ich denke, wer das Intro unserer letzten Folgen gehört hat, kann sich von Eckers versuchen überzeugen.
Und um die Verbindung zu den 80ern dann auch im Sound wirklich gut herzustellen, werden natürlich viele Elemente aufgenommen, aber es wird auch gerne mit Samples gearbeitet, also mit Sprachsamples aus Filmen, wie sie in den 80ern populär waren. Da wird dann Terminator zitiert, da wird dann mal, wenn man ein bisschen weiter zurückguckt, mal was von Dirty Harry übernommen und eingebaut. Und da sind die Grenzen Richtung 70er und auch Richtung 90er dann durchaus mal ein bisschen fließend. Also auch was die Film- und Kinokultur damals mitgebracht hat, wird in diesen Songs halt sehr häufig mitverarbeitet.
Also diese ganze 80er-Ästhetik, wo wir jetzt sprachen, es ist einfach noch komprimierter. Es ist noch viel mehr die Essenz irgendwie im kleinen Fläschchen verkorkt, so, ne?
Genau so ist das.
Was ich, wenn ihr mir den Schlenker erlaubt, ganz spannend finde, ist, dass wir haben jetzt ja ganz klar die Ursprünge von Synthwave in die 2000er gelegt. Mhm. Ich finde es ganz spannend, wir haben ja einen eklatanten Unterschied zwischen der deutschen und der englischen Wikipedia beim Thema Synthwave. Und zwar den englischen Beitrag halte ich für etwas besser recherchiert und belegt. Und der Deutsche wiederum erzählt so arg verkürzt die Geschichte, dass Synthwave Ende der 70er entstanden sei, bis heute existieren würde, und kriegt nicht so ganz die Abtrennung vom New Wave auch hin, habe ich das Gefühl. Also man wird automatisch weitergeleitet auf den Artikel Electrowave, auch Electronic Wave, Synthwave, Synthiwave, Synthesizer Wave oder Techno Wave genannt. Und dann wird als erstes Beispiel Depeche Mode genannt. Also vielleicht nicht ganz so on point. Was ich aber trotzdem spannend finde, ist, dass da tatsächlich das erste Synthwave-Lied nicht nur auf die 80er, sondern auf 1978 runtergebrochen wird. Und zwar ist das Being Boiled von The Human League. Und ich finde, gerade wir mit unseren ähnlichen, aber differenzierten Hörgewohnheiten sollten da doch jetzt auch nochmal ganz schnell reinhören. Und ihr solltet das auch tun.
Das denke ich
Being
auch.
Boiled von Eckart, deiner Band
The Human League.
Hör mal, wunderbar. Live gesehen.
Ja. Ja, ja.
Haben die den Song gespielt? Weißt du das?
Ja, natürlich haben die den gespielt.
Und wir spielen jetzt auch noch einmal für euch in der Spotify-Playlist. Bis gleich.
Being Boiled von The Human League. Und wie wir jetzt gelernt haben, war das die Geburtsstunde des Synthwave. Sven, was sagst du dazu?
Also,
zögern.
Ich würde eher sagen nicht so, und würde doch bei meiner These bleiben, dass wir Synthwave eher in die frühen 2000er Jahre verorten müssen, was Sound und Gefühl angeht.
Aber wenn wir nämlich bei dieser These blieben, dann könnte man natürlich auch Kraftwerk als die Urväter des Synthwave sehen, aber na gut.
Das ist schon so. Also wenn ich da eher einhaken würde, dann würde ich da eher in eine Riege den Einfluss von Daft Punk setzen und das, was die beiden Herren da mit ihren Synthesizern fabriziert haben. Das steht viel mehr am Anfang dieser Bewegung, als es Human League oder Kraftwerk tun.
Daft Punk ist aber nicht mehr 80er, oder?
Nein. Daft Punk ist Ende 90er, Anfang 2000er. Ich überlege auch gerade, von welchem Album wir da eher reden, aber ich glaube, Homework ist ja noch sehr hauslastig eher. Ich denke eher tatsächlich das Discovery-Album, was auch viel mehr mit seinen, ich sag mal, zuckersüßen Melodien oder so teilweise eben auch daherkommt. Also, wir kennen Lieder wie Eckart, du könntest One More Time sogar tatsächlich auch kennen. One More Time.
Alex, kannst du noch ein bisschen mehr singen? Ich komme da noch nicht drauf. Genau.
Ja, aber es gibt nicht mehr Zeilen in dem Song, von daher. Nein, doch, aber egal. Wir schweifen ab. Ich bin absolut bei dir. French House ist das Stichwort, richtig, Sven?
Exakt. Alles, was soundtechnisch aus dem French House kommt, was in vielen Spielarten noch ein bisschen industrial-lastiger aufgepeppt wurde und was eher Disco-Sounds, modernere Disco-Sounds wiedergibt, das ist mehr Synthwave als das, was aus den krautrockigen Synthesizern der 70er herausgepresst wurde.
Und du hast auch einige schöne Beispiele von uns dabei. Ich weiß nicht, wie willst du chronologisch lang gehen oder du sprachst schon ein bisschen von Subgenres. Mhm. Es ist deine Bühne, bitteschön.
Also ich würde auf jeden Fall anfangen, nachdem wir jetzt ja so ein bisschen über die düstereren Sachen gesprochen haben, würde ich mal so die andere Seite beleuchten wollen, nämlich das luftig leichte Lebensgefühl der 80er Jahre, das, was Miami Vice mit weißen Anzügen zum Ausdruck gebracht haben hat. Der Palmenstrand und das Cabrio eigentlich widerspiegeln, nämlich das, was Outrun oder Bezeichnung Outrun ist durchaus auch gängig, wenn man Synthwave als Begrifflichkeit benutzt, widerspiegelt. Und da würde ich mit etwas poppigeren Klängen ansetzen und FM84, wie sie heißen, einmal als Titel Running in the Night empfehlen.
Dann hören wir da einmal rein. FM84, wie sie heißen, Run the Night, jetzt in der Spotify-Playlist.
Ja, ich denke, dieser Song spiegelt so diesen eskapistischen Gedanken, das entspannt Zurücklehnen ziemlich gut wider und ist so eine sehr, sehr melancholische Sicht einfach auf die 80er. Ohne dass der Song halt wirklich aus den 80ern kommt.
Das soll wahrscheinlich meiner Generation dieses Gefühl von, ich vermisse eine Zeit, in der ich noch gar nicht gelebt habe, die ich gar nicht miterlebt habe, irgendwie geben.
Ach, das gab es immer, glaube ich. Ne? Also in meiner Zeit war es oder davor, ich hätte so gerne in den 60ern gelebt und so weiter. Ja, das gibt es, glaube ich, immer.
Aber lasst uns nicht vergessen, die 80er sind genauso weit weg gerade wie 2064. Das wollte ich nur gesagt haben.
Also mich hat das Ganze so ein bisschen erinnert, so an Don Henley natürlich, ne? Also Boys of Summer, wie kommt's? Ja, wunderbar. Und dazu gibt's ja auch ein schönes Video, das haben wir uns auch angeguckt. Und was ist da zu sehen? Natürlich Strand am beim Sonnenuntergang und man fährt irgendwie so eine Straße am Strand lang und ich weiß nicht.
Schöner Sepia-Filter, genau.
Sepia-Filter, genau, ja.
Ich find's ganz spannend. Ich glaube, Sven, du entdeckst da auch viel Musik, glaube ich, über Bandcamp.
Absolut.
Kann das sein? Ja. Also ne, Bandcamp, eigentlich ganz tolle Plattform, wo Künstler eben quasi ihre eigene Form von Streaming- und Download-Verkäufen anbieten können und da eben wesentlich mehr kriegen als bei den kommerziellen Anbietern. Und ich finde es ganz interessant, man kann bei Bandcamp ja, wenn man irgendwie auf ein Album oder einen Künstler geht, dann kann man einen Song auswählen, der quasi direkt zum Start gespielt wird, der einem direkt vorgeschlagen wird. Und es ist da, glaube ich, bei einigen von den Sachen, die du so geschickt hast, so, dass die überwiegend instrumental sind, da sie oft von einzelnen Instrumentalisten kommen und es dann immer so 3, 4, 5 Songs pro Album mit irgendwelchen Gastsängern gibt. Und mir ist dann aufgefallen, dass bei diesem herausgestellten Track oder jetzt auch hier bei diesem Musikvideo natürlich immer welche mit Gesang sind. Kannst du da irgendwie noch was sagen, was diese Gewichtung angeht irgendwie? Wie ist das für dich? Ich finde, jede neue zusätzliche Stimme ist auch wieder ein Experiment. Oder magst du sowieso die Instrumentalen lieber? Oder?
Also ich finde tatsächlich, dass es so ist, dass sobald Sänger ins Spiel kommen, die Spielart eher etwas seichter wird. Mhm. Das heißt, der Gesang, der zum Einsatz kommt, ist meistens eher ruhig und unterstützt die ruhigeren Arten. Je schneller und härter und treibender es wird, desto eher wird auf Instrumentalstücke zurückgegriffen. Und ich würde da tatsächlich aus meiner Sicht überhaupt gar keine Präferenz geben. Es gibt sehr viele talentierte Sänger und Sängerinnen in diesem Genre, die da einfach nochmal ihren ganz besonderen Stempel aufdrücken können. Und das passt beides gut.
Ich sag so, wenn Gesang ist, wird es schnell seichter. Da wissen wir ja jetzt fast schon die Abbiegung hin zu einem unserer beiden Lieblings-Synthwave-Künstler nehmen, der gerade ein neues Album draußen hat, wo plötzlich am Ende sogar richtig rumgeschrien wird. Kann das sein?
Ja, wo wir vorhin bei Daft Punk und der französischen Musik, sag ich mal, waren. Also französische elektronische Musik ist, also das können die Franzosen, sage ich dir, und da ist Carpenter Brut, wie es womöglich nicht ganz richtig ausgesprochen wird, eine der absoluten Referenzgrößen innerhalb des Genres, und Der hat auf seinem aktuellen Album Leather Terror einen Song veröffentlicht, der sich Lipstick Masquerade nennt.
Sollen wir da mal reinhören? Ich bin mir ganz sicher.
Das ist gut.
Carpenter Brü oder Carpenter Brut oder Brü, man weiß es nicht. Lipstick Masquerade bei uns in der Spotify Playlist.
Ja, ich glaube, da haben wir auch ein, oder ich glaube, da haben wir eher ein Beispiel dafür, dass es mit Gesang nicht unbedingt seichter werden muss, oder?
Weil das ist schon Disco-Disco, oder?
Alex hat auf jeden Fall mitgetanzt.
In voller Montur.
Ich finde absolut anhörenswert. Wie gesagt, elektronische französische Musik kriegt einen großen Daumen hoch, auch von Redakteuren in einer Mittelzeitung. Also von daher.
Und vor allem auch auf dem Summer Breeze, wann war das? 2018, wo die dann halt wirklich als vorletzte Band, glaube ich, gespielt haben. Auf der großen Bühne sogar. Und wie ging das da ab? Das heißt, da stehen dann irgendwie Heavy Metaler mit Lederkutte und Nieten und Patronengürtel und
ganz normal. Schon
völlig besoffen, also das ganz normale Bild, genau. Und dann stehen da halt irgendwelche Synthesizer-Fuzzis auf der Bühne. Also, ne, jetzt mit allem Respekt natürlich, aber und
das
dann
ist ja
so,
das Schöne.
Geil, super!
Das ist aber ja das Schöne, Carpenter Brew ist ja so eine Live-Macht, weil ja eben, es steht ein Synthesizer Fuzzi auf der Bühne und dann haben sie ja eben noch echtes Schlagzeug und echte Gitarre und nicht zu vergessen einen echten Haarventilator, der dann während der Soli des Gitarristen angeht auf der Bühne.
Ja. Ah, okay, das hat jetzt, glaube ich, jeden überzeugt, alles klar.
Zwei interessante Sachen zu Carpenter Brüt dazu. Die erste, dass Carpenter Brüt sich sehr stark den 80ern und diversen Hair-Metal-Bands gewogen fühlen und deshalb genau diese Ästhetik für ihren Gitarristen gewählt haben. Und das zweite, natürlich schon aus dem Namen ersichtlich, Carpenter Brüt, die tiefe Verehrung für John Carpenter, den großen Musikkomponisten / Regie-Gott, der uns solche Meisterwerke und Titeltracks wie Halloween und Sie leben und das Ding beschert hat. Also auch da wieder die Bezüge zurück auf die Ästhetik der 80er.
Ich glaube, das bindet sich auch nochmal so ein klein bisschen auf. Einerseits in dieses, ich sag mal, Science-Fiction-mäßige vom Blade Runner und aber dann eher in diese Horror-Ecke, in die auch irgendwie so eine Band wie Goblin irgendwie früher schon gestoßen ist, ne?
Ja, absolut. Also Horror-Synth, wie es dann so schön heißt, ist auch durchaus eine Unterspielart, die sich sehr weitergehend mit einfacheren Synthi-Melodien, wie es John Carpenter auch für seine Filme sehr wirkungsstark eingesetzt hat, beschäftigt. Und genau, er versucht dann diese Horror-Ästhetik der klassischen 80er Horror- und Slasher-Filme von Freddy bis Freitag Jason. Der 13.
Also,
und
Jason ja, und Krüger, ja.
Aufzunehmen.
Du sprichst jetzt von Horror-Synth. Ich bin jetzt bei der Recherche auch recht oft über Dark-Synth gestolpert. Ist das das Gleiche oder sagst du jetzt, nein, um Gottes Willen, das ist etwas ganz anderes?
Dark-Synth ist durchaus einfach etwas treibender und, sag ich mal, im Tempo etwas höher. Horror-Synth versucht etwas mehr eine gruseligere Atmosphäre zu erzeugen und deshalb ist einfach im Tempo ein bisschen zurückgenommen, aber das sind ja Nuancen, sage ich mal so, innerhalb denen wer möchte, dann gerne Genres unterscheiden kann, aber
gibt es da irgendwelche Die-Hard-Fans, die sich dann gegenseitig auch bekriegen? Also ich meine, wir kennen das ja irgendwie aus allen anderen Genres. Nein, das hasse ich und das ist nicht mehr der richtige Stoff.
Black Metal ja, Dark Metal nein.
Genau. Gibt's sowas?
Also auch in diesem Bereich gibt es natürlich wie in vielen anderen Szenen Diskussionen darüber, gehört der nun dazu, gehört der nicht dazu, in welches Mikro-Subgenre gehört er eigentlich rein. Es gibt Künstler, die so klingen, aber sagen, ich bin gar kein Synthwave, ich mache Elektro, 80er-Influenzen, Elektro, aber ich habe mit Synthwave nichts zu tun. Also
Moment, hier, die haben wir doch gesehen. Zombie, ne? Ja, die Band Zombie, ja. Genau, die haben, genau, der richtig, ne, die waren ja auch wirklich vollstens mit, wirklich auch nur mit Synthesizern und keinen PCs auf der Bühne bestückt, ich erinnere mich, und die hatten irgendwie in ihrer Facebook-Genre-Beschreibung stehen, definitely not Synthwave, also man will auch, also würdest du sagen, es hat dann auch so, ja, es ist irgendwie die Angst, dadurch generisch zu wirken, durch das Etikett irgendwie, ist es, wird's schon zu inflationär genutzt, oder was meinst du?
Also ich glaube, dass manchmal dieser Blick darauf zu sagen, naja, der Synthwave übernimmt nur einzelne Elemente der 80er Jahre und sucht sich da so ein bisschen rosinenpickartig alles das zusammen, was es gerade braucht. Viele Musiker, die aus ähnlichen Genres wie aus dem eher krautrockigere Musik machen, das vielleicht so ein Stück weit nicht so richtig ernst nehmen. Sag ich mal so, und deshalb vielleicht auch sagen, also eigentlich möchte ich da gar nicht so mit in eine Schublade gesteckt werden, aber das ist vielleicht, naja, Geschmackssache.
Und wie weit in dem Mainstream vorgedrungen ist Synthwave jetzt für dich vom Feeling her in den letzten Jahren?
Also ich glaube generell, dass die 80er-Ästhetik und das, was die 80er vermeintlich ausgemacht hat, in vielen Bereichen stärker auftaucht, sei es irgendwie in den, wie schon gesagt, in Stranger Things ist, glaube ich, das beste Beispiel, die bekannte Netflix-Serie, die ja komplett diese Ästhetik irgendwie aufgreift. Auch das, ich glaube, einen neuen Tron soll es auch bald wieder geben. Also, dass viele, viele Dinge aus den 80ern wieder auftauchen und mit entsprechender Musik hinterlegt werden. Aber ich glaube, Synthwave steht noch ein gutes Stück davor, wirklich ein kommerzieller Faktor zu werden, sage ich mal so. Also vielleicht hat es Einfluss auf die Popmusik und es hat auch Einfluss auf einzelne Künstler, aber ich glaube, dass es als Genre ein Stück weit zu nerdig und zu eingegrenzt ist, als dass es wirklich sich durchsetzen wird.
Das wollte ich gerade sagen, das ist ja auch die Frage, muss sich der Synthwave selber so in den kommerziellen, tagesaktuellen Pop hineinbewegen oder geschieht das eben automatisch? Und ich finde das eigentlich total spannend, weil es ist auf jeden Fall so, dass klassische 80er-Sounds irgendwie, DX7, irgendwas eben immer mehr heute in der Popmusik auch wieder auftauchen irgendwie. Und ich glaube, da auch wirklich die Nachfrage nach den echten alten Synthesizern groß ist. Und ich habe da eigentlich ein Beispiel, wo ich es sehr krass finde und bin da jetzt dann doch auch nochmal bei der Recherche drauf gestoßen, was ich gar nicht gedacht hätte, dass das so eingestuft würde. Und zwar The Weeknd, sagt ihr dir was? Mit dem Song Blinding Lights, den wir vielleicht auch mal ganz, ganz kurz uns anhören können. Und ich finde nämlich gerade, je mehr Songs wir jetzt hier hören, die du uns zeigst, wo dann auch Gesang drin ist. Weil ich hatte Synthwave doch, glaube ich, eher so ein bisschen instrumental immer im Kopf oder so. Und dadurch, dass es vom Gesang her aber dann doch einfach noch, ja, du sagst, lieblicher oder einfach gefälliger wird, habe ich auch das Gefühl, dass das einfach so schnell in der Popmusik angekommen ist. Insofern erlaubt mir diesen kurzen Schwenker nochmal zu Blinding Lights von The Weeknd jetzt in der Spotify Playlist. Wir sind jetzt hier bei einem Video mit 570 Millionen Aufrufen. Ne?
Ich glaube, das ist innerhalb dieser Community, sag ich mal, der ganz, ganz große Punkt ist The Weeknd Synthwave. Ha. Ja oder nein?
Ha.
So, da wird so heftig darüber gestritten, ist das nun so und ist das so oder ist das so nicht? Und ich glaube, dadurch, dass Synthwave eigentlich an sich ja so eine Internet-Graswurzelbewegung ist, also die sind alle im Wesentlichen ohne große Labels irgendwie ausgekommen, die haben das alles irgendwie selbst gezogen.
So, und jetzt kommt er daher und bedient sich.
Und jetzt kommt er daher, nimmt dieses Element, baut es in seine Songs ein und macht 500 Millionen Klicks damit.
Also wir haben es gehört, großes Streitthema innerhalb der Szene. Bevor wir jetzt zum nächsten von deinen Songs gehen, interessiert mich aber noch wirklich total, du sagst so, da wird dann diskutiert, gehört der dazu, gehört der nicht dazu. Wo findet das denn jetzt statt? Also MySpace ist tot, ja, die Musik kriegt man oder Bandcamp, aber das klingt ja, als würdest du dich da in mysteriösen Darknet-Kreisen bewegen.
Ich glaube, das ist das, also es gibt diverse Facebook, also viel von MySpace ist einfach umgezogen zu Facebook. Da gibt es entsprechende Gruppen und ja, das ist einfach so ein bisschen dahin alles umgezogen. Also es ist nach wie vor immer noch eine sehr internetgetriebene Community. Also es gibt auch durchaus mal vereinzelt Partys, auf denen Synthwave gespielt wird,
Warst du schon auf
auch in den
einer?
Ü Synthwave-Partys? Nee,
Die.
war ich noch nicht.
Ah!
Nein.
Da müssen wir das mal zu
Nein,
dritt
nein.
nachholen, immer.
Eben, ja.
So, und ja, das ist hat einfach nur die Plattform gewechselt, ist natürlich alles ein bisschen größer geworden, sind dann doch ein paar mehr Leute dazu gekommen. Es sind auch einige der Künstler mittlerweile bei etwas bekannteren Labels unter Vertrag. Synthwave ist ja als rein ja, mehr oder weniger Do-it-yourself-Szene entstanden und gewachsen, und einige Künstler sind auch mittlerweile bei durchaus bekannteren Labels untergekommen. Aber das ist halt alles immer noch eher in kleinem
Ja,
Rahmen, sag ich
aber
mal
wir
so.
wollen dabei jetzt natürlich nochmal sagen, also du machst diese Kolumne bei metal.de seit 2018 und seitdem ist alles schon noch ein bisschen größer geworden. Gab es
Zufall
da vielleicht
oder?
einen Zusammenhang? Ja.
Möglicherweise, also Wachstum ist auf jeden Fall da. Ob das nun unmittelbar mit dieser Kolumne zusammenhängt, kann ich natürlich schwer sagen. Aber ja, es ist definitiv Wachstum da, und es hat auch einfach Interesse geweckt in verschiedenen anderen Musikszenen, wie im Bereich halt der klassischen Metal-Szene, wo die Leute gesagt haben, boah, das ist ja eigentlich ganz cooles Zeug, und ja, sind dann da einfach hängen geblieben.
Von wegen Interesse geweckt. Du hast aber noch mehr mitgebracht. Was hören wir noch?
Ich habe noch die ganz großen, fantastischen Gunship mitgebracht aus UK, und würde euch da noch ans Herz legen, unbedingt in den Song Tech Noir reinzuhören.
Also Tech Noir von Gunship.
Exakt.
Ja, das war Gunship mit Tech Noir. Und wie immer, wenn ihr eine Hand oder ein Auge frei habt, können wir euch auch nur empfehlen, nicht einfach nur in die Spotify-Playlist reinzuhören, sondern auch, so wie wir, euch die Videos dazu auf YouTube anzuschauen. Und ich glaube, gerade hier kann man da eine deutliche Empfehlung aussprechen. Wir haben es ja schon gehört, ne? Also Ästhetik spielt eine ganz entscheidende Rolle beim Synthwave. Und ich würde es wagen zu sagen, Synthwave ohne Musikvideo, das geht doch gar nicht. Und ja, aber ich glaube, hier haben wir jetzt wirklich einen absoluten Leckerbissen der, ja, Synthwave-Musikvideogeschichte gesehen, oder?
Also das ist schon wirklich ganz weit vorne. Die Gunship verstehen ihr Handwerk wirklich, und die haben auch eine sehr, sehr fundierte Liebe für die 80er und alle cineastischen, sag ich mal, Highlights, die es damals so gab. Also
Also das
das ist
heißt,
schon
in
echt
dem
überklasse.
Video haben wir gesehen, ne? Das war ja wirklich so ein Parfumsritt durch alle Serien und Filme, die es gab, von Rocky über Hellraiser, Freitag der 13. Was gab's noch? Aliens.
Ja, und natürlich hier die Bärchen, wie heißt die,
Genau, und die Care Bears, wie hießen sie Deutsch? Die Glücksbärchen, ja, die Glücksbärchis, ne?
Ganz
Die waren auch
wichtig,
noch
ja.
mit dabei.
Ja, und
Ganz wichtig, ja.
letzten Endes ereilt den Protagonisten dann natürlich genau das Schicksal, was sich viele Synthwave-Freunde erhoffen, nämlich, ohne jetzt zu viel zu spoilern, dass er am Ende quasi in den Videorekorder hineingesogen wird und damit halt wirklich, ja, Teil der 80er oder der 80er-Kultur wird. Und ja, damit wir uns auch noch ein bisschen weiter einsaugen lassen können, Sven, du hast doch noch ein paar mehr Beispiele dabei, oder?
Ja, ich würde total gerne noch mit euch auf das Thema, das ganze Video gerade, das hatte ja den Titel Tech Noir, und Tech Noir ist ja für alle diejenigen, die den ersten Terminator gesehen haben, die Disco, in die Sarah Connor flüchtet, um sich vor dem bösen Terminator zu verstecken. Und in diesem Song die Stimme von John Carpenter auch mit dabei. Der ganz große Bezug da wieder zum Kino und zu den Kinofilmen, und wo wir beim Kino sind, möchte ich unbedingt noch einen kurzen, ja, Schwenker auf das Thema Drive nehmen. Ein Kinofilm aus 2011 mit Ryan Gosling, Superstar Ryan Gosling, der ein Mafia-Gangster-Liebesfilm, dessen Soundtrack so als einigendes Ereignis für die Synthwave-Szene gilt, da er die Ästhetik dieser 80er Melancholie super einfängt und mit Kawinski auch einen der ganz großen, jawohl, prägenden Gestalten in dem Soundtrack aufnimmt. Und aus diesem Soundtrack gibt es einen Song, den wir gerne noch anhören sollten, anspielen sollten, und das ist Nightcall.
Jawohl, dann machen wir das doch einfach mal. Dann Kawinski mit Nightcall ab jetzt in der Spotify-Playlist. Ich muss jetzt an dieser Stelle kurz unterbrechen. Ich muss euch leider verlassen und jetzt etwa 4 Stunden mit dem Auto durch die Nacht fahren, während ich mir diese Musik anhöre. Mega Song. Danke für den Tipp, Sven. Ich find's auch hier wieder spannend. Wir hatten ja das Thema Sprachsynthese, Vocoder und so eben schon. Und ich muss sagen, gerade hier erinnert es mich auch wieder sehr an Kraftwerk, an so frühere experimentellere Sachen wie so Sachen auf Radioaktivität-Album und so. Aber ich schweife eigentlich auch schon wieder zu viel ab, denn ich glaube, Sven, du wolltest noch was zum Song sagen.
Ja, wie gesagt, Kawinski mit Nightcall, den Drive-Soundtrack, eine unbedingte Empfehlung, was so die Soundtrack-Ecke, wenn man sich dem Synthwave ein bisschen nähern möchte, angeht, kann man direkt stellen neben den super guten Tron Legacy-Soundtrack von Daft Punk, passt mega super hin, oder den Stranger Things-Soundtrack. Alles ganz tolle musikalische Untermalungen für ganz tolle Filme oder Serien. Passt gut.
Guckst du Stranger Things eigentlich?
Unbedingt. Unbedingt. Ich finde, die erste Staffel ist immer noch die stärkste und immer noch diejenige, die am meisten, wie soll ich sagen, Wirkung, also als ich die das erste Mal gesehen habe, das hat mich wirklich fasziniert, wie gut und wie liebevoll diese 80er Jahre Steven Spielberg Filmmagie irgendwie in die Neuzeit geholt wurde. Die neueren Staffeln drehen so ein bisschen ab, aber vielleicht ist das einer Serie geschuldet, dass sie immer noch irgendwie einen draufsetzen muss. Aber die erste Staffel Stranger Things ist schon richtig stark.
Ja, so hatte ich das eigentlich auch im Kopf, als so eine Serie, wo man jetzt irgendwie nicht einen Absprung findet, ne? Wo man storymäßig nicht weiterkommt und es dann einfach immer abgedrehter werden lässt. Aber so oder so doch auf jeden Fall spannend und schön zu sehen, wie irgendwie bei einer neuen Generation einfach dieser Hunger nach, ja, 80er-lastigem Material auf vielen Ebenen besteht. Ne? Also sowohl jetzt irgendwie bei Serien und Filmen als auch bei der Musik. Aber Sven, du hast noch was für
uns dabei. Ich habe noch einen Song dabei, den ich euch nicht vorenthalten möchte. Auch ein bisschen aus meiner persönlichen Historie, wie ich zum Synthwave gekommen bin. Das war 2000, ein bisschen nach Drive, nämlich 2014 eigentlich erst, so richtig. Und zwar mit Perturbator und dem fantastischen Album Dangerous Days. Das, ja, so mein Erweckungserlebnis mehr oder weniger war in diesem Genre. Und ich habe trotzdem von einem anderen Album einen Song ausgewählt. Und da würde ich gerne, dass ihr euch einmal I Am The Night zu Gemüte führt.
Das machen wir. Perturbator, I Am The Night.
Perturbator mit I Am The Night. Einfach schön. Und ich erinnere mich, du meintest eben 2014, Sven, ich erinnere mich, wie du mich 2 Jahre später beim Roadburn Festival auch mit zum Auftritt von Perturbator gezerrt hast und mich auch auf jeden Fall damit überzeugen konntest. Mhm. Ich weiß damals noch, er stand da vorne und hatte so links und rechts so 2 Sequential Synthesizer stehen, und ich weiß, es war mir irgendwie so ein bisschen zu viel, wie er teilweise mit den Händen in der Luft wedelte, wo ich mir dachte, ja, spiel doch mal ein bisschen mehr, aber ey, klar, ne, dass der Herr da jetzt nicht 8 Synthesizer gleichzeitig bedienen kann, muss natürlich auch klar sein, ja, aber es, auch live wirklich eine tolle Sache, Perturbator, und ich weiß noch, ja, da ist auch einfach das, ne, diese ganze Faszination nochmal zum Leben erweckt, ne? Du siehst irgendwie das Equipment, du siehst alle Farben sind natürlich Neon, und ja, einfach einfach schön.
Schön, ja, das war auch da wieder, sag ich mal, über das Roadrun Festival viele musikalische Genres vereinigt, gemeinsam eine große Fanbase über viele Genres hinweg.
Genau, das vielleicht kurz noch zur Erklärung. Das Roadburn Festival, ein wunderbares Musikfestival in den Niederlanden, was traditionell eigentlich auch eher Heavy-Metal-Publikum anzieht, aber eben immer sehr viel über den Tellerrand Blickendes dabei hat und dadurch auch im Grunde früh in ja, Synthesizer-affinen, einfach im Synthwave-Bereich irgendwie auch aktiv geworden ist. Und ja, ich glaube, Sven, man kann einfach sagen, auch einfach ein Ort für Leute, die Musik irgendwie in all ihren Facetten, ne, mit Stichwort Ästhetik und in, ja, so eine generelle Live-Kultur einfach auch feiern und wo sich auch Dinge wie Synthwave und dieser Retro-Gedanke einfach super entfalten können. Genau.
Ja, schön. Was nehmen wir denn mit?
Ja, was nehmen wir mit? Ach Gott, Eckart, ja, ich artikuliere hier die ganze Zeit immer nach jedem Ding, wie ich es finde. Was nimmst du denn mit? Sag mal.
Was nehme ich mit? Eigentlich, dass die 80er in komprimierter Form weiterleben, tatsächlich. Mhm. Dass es neue Musik gibt, also die nicht aus den 80er Jahren stammt, sondern nur so klingt wie, beziehungsweise nur teilweise so klingt wie. Und ja, ich meine, das Schöne ist natürlich, dass diese Bands oder Künstler dann auch tatsächlich live auftreten können und dass es immer wieder neue Sachen gibt.
Ja, auf jeden Fall. Und ich muss sagen, ich würde ja immer wieder gerne den jungen Leuten oder meiner Generation nochmal so ein bisschen mehr die Originale, also aus denen sich das Ganze speist, also unseren heiligen Synthpop irgendwie so ein bisschen mehr aufs Auge drücken. Heute haben wir aber mal die andere Seite der pädagogischen Medaille wahrgenommen und haben ja quasi unseren Hörerinnen und Hörern, die ja eher etwas über die alten, über die Retro-Sachen bei uns hören wollen, denen haben wir jetzt eher den moderneren Kram vorgestellt. Also das Thema Synthwave. Und ja, Sven, alles dank dir. Vielen Dank dafür auf jeden Fall.
Aber lieber Sven, wo wir dich heute gerade da haben, ja, wir haben noch eine kleine Aufgabe für dich.
Oder eine Bitte.
Ja. Oder eine Bitte, genau. Und zwar ist es ja so, dass Alex ein wunderbares Intro und Outro für diesen Podcast komponiert hat. Und wir würden dich gerne fragen, ist das schon Synthwave? Und überhaupt, ist das gut?
Schmeiß den an und wir sprechen drüber, meine Herren.
Dann nehmen wir dich beim Wort und schmeißen noch einmal die Intro-Melodie des Boys of Summer Podcast an.
Zwei Dinge. Boys of Summer klingt so romantisch und unbeschwert. Ich würde vielleicht diese Seite noch ein bisschen mehr betonen und mehr Gesang, also noch mehr Gesang. Das klingt alles schon ziemlich nice. Danke. Da hättet ihr dann unter dem Label Boys of Summer sogar fast ein eigenes Synthwave-Album zusammen. Ich kann mir die Boys of Summer dann auch super unter einer Neonsonne und Palmen vorstellen.
Alles klar. Ja, ey, vielen Dank. Das nehmen wir gern an. Ich könnte mir vorstellen, dass wir im nächsten Jahr oder so nochmal ein kleines Update fahren, was die Musik angeht. Und dann gucken wir da auch gerne ein bisschen mehr ins Verträumte rein. Ansonsten, Sven, erstmal dir ein riesengroßes Dankeschön, dass du heute hier warst und uns wirklich mit einem Thema, wo du extrem viel Expertise vorzuweisen hast, uns ein bisschen erleuchtet hast und für viele neue Hörtipps gesorgt hast.
Vielen Dank, dass ich bei euch zu Gast sein durfte. Das hat viel Spaß gemacht, wirklich. Vielen Dank.
Danke dir. Und wie gesagt, danke auch für alle weiteren Tipps, was das angeht auch. Also ich habe jetzt wieder mal ein paar Serien und Filme mehr, die ich wahrscheinlich noch dringend nachholen muss. Eckart ist da ja eigentlich meistens immer, gibt mir da schon Hausaufgaben genug, was Miami Vice und so weiter angeht.
Hast du dir Magnum wenigstens angeguckt?
Nein, ich habe mir Magnum noch nicht angeguckt, aber ich muss sagen, ich glaube, heute ist dann wirklich auch Blade Runner ein bisschen weiter nach vorne gerutscht.
Nimm dir gleich Blade Runner 2046 hinterher mit, Achtung, Ryan Gosling.
Ryan Gosling, der neue Harrison Ford, ja.
Mindestens.
Ja. Ich gelobe Besserung auf jeden Fall. Ansonsten hoffe ich, dass wir es mit dem Thema Synthwave heute auch nochmal geschafft haben, das Thema 80er, den Bogen vom Thema 80er ins Heute zu spannen. Und ja, damit wäre auf jeden Fall auch unser persönliches Ziel schon mal erreicht für die Folge.
Genau, und wir haben natürlich auch unser persönliches Ziel, mit 9 Euros alte Platten zu kaufen.
Genau so sieht das aus. Und deshalb könnt ihr uns natürlich auch wie immer unterstützen. Auf patreon.com/boysofsummerpodcast könnt ihr uns mit einem kleinen Beitrag helfen, den Podcast am Leben zu halten. Und ansonsten, ihr wisst es, ihr findet uns auch wie immer in den sozialen Medien, auf Facebook, auf Instagram unter dem Handle Boys of Summer Podcast. Da gibt's alle unsere Folgen, exklusive Einblicke in unsere Plattensammlungen. Und ja, wir freuen uns über Kritik, wir freuen uns über Anregungen, Daumen hoch, Daumen runter, wir nehmen alles. Bleibt in Kontakt, schaut vorbei. Und ich sag danke Sven, danke Eckhard natürlich. Und ihr wisst Bescheid. In 2 Wochen hören wir uns wieder.
Bis dahin.
Tschüss.